Herzlich willkommen, Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag, den 20. November 2025. Wir beginnen unsere Sendung mit der Werbeansage für die aktuelle Junge Freiheit. Diese Woche in der JF. Die große KI-Revolution bricht an. Deutschland muss schnell handeln, wenn es wirtschaftlich vorne bleiben will. Welche Chancen und Risiken bringt künstliche Intelligenz mit sich und wer übernimmt im globalen Kampf der Tech-Giganten die Führung? Die Wissenschaftsfreiheit hängt am seidenen Faden. Die Bibliothek des Konservatismus wurde aus ihrem Bibliotheksverbund ausgeschlossen. Erfahren Sie, warum der Klageweg jetzt nötig ist, welche Idee hinter dieser konservativen Institution steckt und warum Ihre Unterstützung für Deutschland entscheidend bleibt. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. In Brandenburg ist gestern politisch Ungewöhnliches geschehen. Als letztes Bundesland hat es dem Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio zugestimmt. Aber die regierende SPD-BSW-Koalition bekam die nötige Mehrheit ausgerechnet durch die CDU-Opposition, während die eigene BSW-Fraktion mehrheitlich mit Nein stimmte. Ein Vorgang, der die ohnehin angeschlagene Partei weiter spaltet und nun einen offenen Machtkampf sichtbar macht. Was hinter diesem Konflikt steckt und wohin er führen könnte, darüber sprechen wir gleich mit BSW-Gründungsmitglied Alexander King. Auch eine Nachricht aus der Finanzwelt sorgt für Aufsehen. Die Großbank UBS prüft offenbar, ihren Hauptsitz von der Schweiz in die USA zu verlegen, als Reaktion auf geplante, deutlich strengere Kapitalvorschriften in der Schweiz. Wie realistisch ein solcher Schritt ist und welche Folgen er hätte, erläutert uns gleich der Finanzexperte Dr. René Zeyer. Und wir blicken auf die politische Bildung in Deutschland. Die Bundesregierung will den SPD-Politiker Sönke Rix an die Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung setzen. Was diese Entscheidung bedeutet und welche Signale sie aussendet, das ordnen wir ein mit dem Würzburger Historiker Professor Peter Höres. Und den Kommentar des Tages hat der Publizist und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz für Sie zum Thema Rentenrebellen. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Brandenburg hat gestern Nachmittag als letztes Bundesland dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Und damit ist er frei, der Weg, dass die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum 1. Dezember in Kraft treten kann. Eine politische Premiere war das mit Sprengkraft, denn die eigene Regierungsfraktion des BSW hat mehrheitlich mit Nein gestimmt. Und ausgerechnet die CDU-Opposition hat der Koalition von SPD und BSW die nötige Mehrheit gesichert. Das ist ein höchst, gelinde gesagt, ungewöhnlicher Moment in der Landespolitik. SPD und BSW regieren erst seit knapp einem Jahr mit nur 2 Stimmen Mehrheit. Nach dem BSW-Ja im Kabinett hatte eigentlich alles nach Zustimmung ausgesehen. Bis Anfang November plötzlich ein Mehrheitsnein aus der Fraktion gekommen ist. Gleichzeitig steckt das BSW nach dem Austritt von 4 Abgeordneten in einer Krise und ist sichtbar gespalten. Mitten in diesem Machtkampf hat jetzt Fraktionsvize Christian Dorst dem eigenen Finanzminister Robert Krumbach auch noch nahegelegt, die Fraktion zu verlassen. Sie merken also schon, es ist einiges los. Grund genug für uns nachzufragen. Deswegen sprechen wir jetzt mit Dr. Alexander King, einem der Gründungsmitglieder des BSW. Herzlich willkommen, hallo.
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Zunächst mal, Herr King, Brandenburg hat jetzt als letztes Bundesland dem Reformstaatsvertrag zugestimmt, allerdings nicht dank des eigenen Regierungspartners BSW, sondern wegen der CDU. Wie beurteilen Sie diesen außergewöhnlichen Vorgang?
Ja, zunächst mal finde ich es natürlich schade, dass dieser Reformstaatsvertrag jetzt beschlossen ist in allen 16 Landtagen und dann in Kraft treten wird. Denn dieser Reformstaatsvertrag adressiert ja nicht die wirklichen Probleme, die wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und meine Befürchtung ist, dass mit diesem Beschluss in den 16 Landtagen jetzt die eigentlich ja so dringend notwendige Reformdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal beendet ist für Jahre und wir im Grunde eigentlich keinen wesentlichen Schritt vorwärts gekommen sind. Aus diesem Grund, weil wir das so sehen, weil wir sehen, dass auch mit diesem Reformstaatsvertrag die Staatsnähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bleibt, die Einseitigkeit in der Berichterstattung und Kommentierung bleibt, die ja fragwürdige journalistische Qualität sich nicht verbessern wird und auch die Transparenz nicht wesentlich besser wird. Im Grunde wird ja nur am Programm gespart. Das heißt, die Beitragszahler kriegen für dasselbe Geld oder künftig vielleicht sogar noch mehr Geld, einfach noch weniger Programm. Das ist die Quintessenz und das sollte es eigentlich nicht gewesen sein. Deswegen hat ja der Parteivorstand des BSW dafür votiert, also diesen Reformstaatsvertrag abzulehnen. Ich als Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus habe ihn auch abgelehnt, die sächsische Landtagsfraktion auch. Und es ist nur natürlich so, in einem Kontext, wo man in einer Regierung ist, wo man einen Koalitionspartner hat, ja, ist dann natürlich so eine Positionierung unter Umständen auch, sag ich mal, schwieriger und löst dann eben Irritationen aus. Das haben wir ja jetzt erlebt.
Aber da Sie ja mit Nein gestimmt haben, ist die CDU jetzt mal in die Bresche gesprungen. Wie beurteilen Sie das denn?
Die CDU hat in allen 16 Landtagen den Reformstaatsvertrag befürwortet. Und deswegen überrascht mich das nicht und ist auch völlig logisch, dass sie das auch in Brandenburg getan hat. Denn die CDU hat ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht auch das ein oder andere auszusetzen, aber bestimmt nicht so grundlegend und grundsätzlich wie wir vom BSW. Insofern hat mich das jetzt nicht überrascht. Also mich hätte es eher überrascht, wenn die CDU nicht mit Ja gestimmt hätte. Wie gesagt, sie hat in allen 16 Landtagen mit Ja gestimmt.
Was bedeutet das jetzt eigentlich programmatisch und von der Ausrichtung her? Ist es so, dass man bis zum nächsten Mal so eine Art Galgenfrist jetzt hat und einfach wieder auf die Gelegenheit warten muss?
Die Frage ist, wann ist das nächste Mal? Denn jetzt ist ja ein Reformzyklus, wenn man so will, erstmal abgeschlossen. Und ich fürchte, jetzt wird erstmal wieder Stillstand sein. Dieser Reformstaatsvertrag, die Veränderungen, die am Medienstaatsvertrag damit vorgenommen werden, das ist ja alles ausgelöst worden durch die Schlesinger-Affäre beim RBB, also in dem Sendegebiet, in dem ich Politik mache. Damit beschäftigt sich ja der Reformstaatsvertrag, also mit Transparenzregeln, mit Compliance-Regeln, mit dem Zusammenschluss von Programmen und so. Das ist aber eigentlich nicht das wirkliche Problem, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Das Problem, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, ist, dass nur noch 31% der Beitragszahler überhaupt darauf vertrauen, dass sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das bekommen, wofür sie bezahlen, nämlich Meinungsvielfalt, eine ausgewogene Berichterstattung, Kommentierung. Und das wird ja in diesem Reformstaatsvertrag gar nicht adressiert. Und deswegen wird sich daran wahrscheinlich bis auf Weiteres auch leider nichts ändern. Und genau das ist der Grund, warum das BSW diesen Reformstaatsvertrag ablehnt. Nicht, weil wir gegen Reformen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Ganz im Gegenteil. Wir finden nur diese Reformen, die gehen absolut nicht weit genug und ganz viele wichtige Aspekte werden ausgespart.
Jetzt ist natürlich die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, sehr skurril, muss man schon sagen. Sie haben in Ihrer Fraktion vor der Abstimmung ein Mehrheitsnein angekündigt und gleichzeitig stecken Sie in einer tiefen Krise mit 4 Parteiaustritten. Jetzt ordnen Sie dieses Zusammenspiel aus inhaltlichem Streit und interner Zerreißprobe mal bitte ein.
Fand ich jetzt natürlich auch nicht besonders glücklich. Also ich finde, es ist richtig, dass die Landtagsfraktion in Brandenburg sich mehrheitlich zu dem Nein entschlossen hat. Wie gesagt, das entspricht unserer Parteilinie, das entspricht der Beschlusslage unseres Parteivorstands und es ist sachlich richtig. Es ist die richtige Entscheidung. Es gab jetzt Abweicher, das stimmt. Allerdings habe ich festgestellt, ich habe mir die Debatte gestern ja angeschaut, dass 10 Abgeordnete mit Nein gestimmt haben. Das heißt, auch einer derjenigen, die vor ein paar Tagen noch aus dem BSW ausgetreten waren. Also offensichtlich ist da auch noch viel ja in der Diskussion und man ist da miteinander im Gespräch. Ich hoffe, dass es irgendwie auch wieder ein bisschen gekittet wird. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet. Wir sind eine neue Partei. Wir haben jetzt nicht von vornherein an allen Punkten, die irgendwie in der Politik, im politischen Alltag mal so aufpoppen können, irgendwie schon klar, wie die Marschroute ist. Über vieles diskutieren wir zum ersten Mal. Und da kann es dann auch sein, Und das möchte ich auch jedem zugestehen, dass dann vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen da sind und dass jemand sagt, nein, diese Position, die kann ich jetzt überhaupt nicht teilen. Das, finde ich, ist in einer neuen Partei möglich und eigentlich ja auch was Positives, dass nicht alle Diskussionen schon von vornherein so festgefahren sind. Und ich finde auch, das muss ich auch sagen, was das BSW gezeigt hat, ist, dass es als einzige Partei sich überhaupt ernsthaft mit dem Reformstaatsvertrag und mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seiner Rolle und seiner Reformbedürftigkeit auseinandergesetzt hat. Wir sehen CDU und SPD, die in allen 16 Parlamenten das einfach durchgewunken haben. Wir sehen die AfD, die natürlich immer Nein sagt, aber eigentlich gar keine ernsthafte Auseinandersetzung in der Sache führt. In Berlin zum Beispiel hat die AfD überhaupt keine Debatte angemeldet zu den Medienänderungsstaatsverträgen, was ich sehr verwunderlich fand. Und wir sehen die Grünen und die Linken, die zwar immer argumentativ gegen die Reformstaatsverträge angegangen sind, aber dann doch mit Ja gestimmt haben, weil sie nicht mit der AfD zusammenstimmen wollten oder weil sie sich als staatstragend präsentieren wollten. Also das sind alles Formen der Instrumentalisierung dieses Themas. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das gut, dass wir diese Diskussion geführt haben.
Wenn man aber jetzt von außen sieht, dass der Fraktionsvize Christian Dorst dem Finanzminister Robert Krumbach öffentlich nahegelegt hat, die Fraktion zu verlassen, da kommt mir als Außenstehender schon so ein bisschen in den Kopf, sind da vielleicht ein paar Eskalationsstufen übersprungen worden? Also da fragt man sich, sind die sich alle spinnefeind? Ist das unprofessionell? Oder sind da einfach nur Emotionen hochgekocht? Was steckt da dahinter?
Ich glaube, das Letztere, was Sie da vorgeschlagen haben zur Auswahl, ist wahrscheinlich das, was zutrifft. Also die Emotionen kochen hoch. Es sind gestandene Menschen, über die wir da reden, gestandene Männer, Unternehmer, Arbeitsrichter. Aber es sind nicht Leute, die jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie in dieser politischen Mühle drinstecken. Und das ist ja auch gerade sympathisch. Aber das führt natürlich auch dazu, dass Diskussionen dann vielleicht auch emotionaler geführt werden, als das in der CDU der Fall ist, wo eigentlich gar keine Diskussionen geführt werden, weil immer alles von vornherein schon klar ist. Ich fand die Formulierung jetzt auch nicht glücklich, aber ich glaube, da kann man drüber wegkommen.
Es ist ja auch immer die Frage, was kommt beim Wähler an und beim Politikbeobachter? Denn wenn ich eine Partei habe, wo aus der Fraktion andere Signale und dann auch andere Handlungen kommen, als zum Beispiel aus dem Kabinett, dann ist es ja schon schwierig, oder? Also glauben Sie, dass Ihnen das vielleicht geschadet haben könnte?
Dass man eine unterschiedliche Rolle hat als Regierungsmitglied oder eben als Parlamentarier, ehrlich gesagt, das ist nichts Außergewöhnliches. Und dass es dabei Reibereien gibt, ist auch nichts Außergewöhnliches. Ich war ja auch mal selber Mitglied einer Regierungskoalition, als ich noch Mitglied der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus war und es eine rot-rot-grüne Koalitionsregierung gab. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Sichtweisen, die einfach daher rühren, dass man unterschiedliche Rollen hat. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich mich politisch profilieren möchte in einer Fraktion oder ob ich mit den Kollegen aus den anderen Parteien eine, sag ich mal, erfolgreiche Regierungsarbeit gestalten möchte. Im Idealfall läuft es zusammen und gehört auch zusammen, aber im Einzelfall kann das auch mal kollidieren. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Der andere Teil der Frage würde ich vielleicht so beantworten, mache ich mir Sorgen, so ein neues Parteiprojekt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wir haben die Partei gegründet, weil wir der Meinung waren, es gibt eine politische Lücke in Deutschland. Und der Meinung bin ich nach wie vor. Es gibt in Deutschland keine Partei, die programmatisch so aufgestellt ist wie das BSW. Und ich glaube, dass Deutschland eine solche Partei braucht. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass das BSW auch weiterhin existieren wird und auch irgendwann wieder erfolgreich sein wird. Wir müssen jetzt unter nicht ganz einfachen Bedingungen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das dann auch klappt. Und dazu gehört eben der mühsame und durchaus auch konfliktträchtige von Fall zu Fall Aufbau, Parteiaufbau dazu.
Zu Ihrem politischen Erfolg gehört möglicherweise auch die Frage, wie Sie sich in Zukunft auch zur Brandmauer verhalten. Denn es ist ja auch kein Geheimnis, dass es gerade im Osten Deutschlands viele Menschen gegeben hat, die diese Querfront aus AfD und BSW sehr gerne gegen die etablierten Parteien gesehen hätten. Deswegen die Frage, wie halten Sie es eigentlich mit dieser viel zitierten Brandmauer?
Mein Abstimmungsverhalten mache ich davon abhängig, ob das, was zur Abstimmung steht, ob mich das überzeugt oder nicht. Und dabei ist es vollkommen unerheblich, ob das jetzt irgendwie von der AfD oder von irgendeiner anderen Partei beantragt wurde. Gerade gestern Bei der Abstimmung im Landtag hat das BSW ja gemeinsam mit der AfD gestimmt. Beide Parteien haben gemeinsam Nein gesagt zu diesem Reformstaatsvertrag. Und das ist auch richtig. Und im Abgeordnetenhaus von Berlin habe ich auch Nein gesagt und die AfD auch. In Berlin zum Beispiel bin ich der Meinung, bräuchten wir dringend einen Corona-Untersuchungsausschuss. Im Moment, in diesem Abgeordnetenhaus, das wir jetzt haben, gibt es dafür nicht die maßgebliche Anzahl an Abgeordneten, die es beantragen könnten. Aber sollte zum Beispiel das im nächsten Abgeordnetenhaus nach dem 20. September anders sein, weil das BSW mit einer Fraktion einzieht und dann vielleicht zusammen mit der AfD die erforderliche Anzahl von Abgeordneten auf die Waage bringen würde, dann würden wir da natürlich auch gemeinsam abstimmen. Bei einer Koalition sieht es nochmal anders aus, weil eine Koalition muss ja die ganze Breite an Themen irgendwie abdecken. Da geht es ja nicht nur um den Staatsvertrag und um Corona, sondern da geht es dann auch um Wohnungspolitik, um Sozialpolitik, um Wirtschaftspolitik, um Bildungspolitik und so weiter. Und da braucht man ein gemeinsames Fundament. Und das ist schwierig, das haben wir ja gestern auch gesehen. Zwischen SPD und BSW in Brandenburg gibt es sicher ein sehr stabiles Fundament insgesamt, aber hier in einer wichtigen Frage eben auch eine Abweichung. Aber das sind doch die entscheidenden Fragen. Ich würde niemals in eine Koalition eintreten, deren einziger Zweck darin besteht, gegen die AfD die Brandmauer zu verteidigen. Eine Koalition mit, was weiß ich, mittlerweile dann irgendwann mal 4 oder 5 Parteien, alle gegen die AfD. Das ist keine tragfähige Basis für eine Koalitionsregierung, ganz sicher nicht. Und umgekehrt sehe ich aber auch keine tragfähige Basis für eine Koalition mit der AfD, weil es gibt neben einigen Gemeinsamkeiten, die wir haben und wo ich überhaupt kein Problem habe, dann auch gemeinsam abzustimmen, sehe ich doch auch viele Differenzen an anderen Punkten, die gerade auf Landesebene aber eben auch wichtig sind.
Sagt das BSW-Gründungsmitglied Dr. Alexander King und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wenn es um politische Bildung in Deutschland geht, dann war lange Zeit die Bundeszentrale für politische Bildung so etwas wie ein Gradmesser unserer Demokratie. Ziel der BPB ist es, das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu stärken und zur politischen Beteiligung zu ermutigen. Seit dem Abgang von Thomas Krüger war das Präsidentenamt vakant, jetzt aber sorgt die neue Personalie für reichlich Debatte. Sönke Rix, langjähriger SPD-Politiker, Merz-Kritiker und erklärter Gegner der AfD, soll neuer Präsident der BPB werden. Ausgerechnet ein Sozialdemokrat, installiert von einer unionsgeführten Bundesregierung. Was bedeutet diese ungewöhnliche Personalentscheidung? Welche Folgen hat sie für die politische Bildung, die Neutralität der Behörde und welche Signale sendet die Große Koalition damit eigentlich aus? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Höres, Professor für neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und er war über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat der BPB. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Professor, was ist hier eigentlich passiert? Wie ordnen Sie diese Entscheidung ein, dass die Union das Vorschlagsrecht für den BPB-Präsidenten an die SPD abtritt?
Ja, also es hat hier einen Deal gegeben. Die Union durfte die Spitzen von BND, also Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, besetzen. Das hat sie auch getan. Und im Gegenzug hat die SPD das Vorschlagsrecht erhalten für den neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung.
Viele sprechen da von einem Versorgungsfall oder einem personalpolitischen Schwächeanfall der SPD. Also so nach dem Motto, das ist jetzt nicht gerade die personell stärkste Entscheidung. Ist diese Kritik berechtigt oder überzogen?
Wie man sieht. Also der Sönke Rix war Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD und ist ein doch sehr prononcierter Kulturkämpfer der SPD. Er hat ein ganz eigenes Verständnis von Extremismusprävention. Also Extremismus gibt es bei ihm nur von rechts. Von links gibt es das nicht. Und auch den Islamismus vernachlässigt er oder thematisiert er nicht. Und insofern könnte man auch sagen, es ist eine geschickte Personalie, die hier doch eine sehr wichtige und große Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums eindeutig besetzt mit einem, der sozusagen sich nicht offensichtlich an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses der politischen Bildung gebunden fühlt.
Der neue Präsident Sönke Rix, Sie haben es angesprochen, ist politisch ziemlich klar verortet. Und da schließt sich die Frage gleich an, was bedeutet denn das, wenn jemand so ausgeprägt einen parteipolitischen Hintergrund hat? Was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit der Institution, die offiziell ja überparteilich arbeiten soll?
Genau, also ich habe eben schon angesprochen, grundlegend ist dieser Beutelsbacher Konsens der politischen Bildung von 1976 und der besagt eben, dass Themen, die in der Gesellschaft kontrovers debattiert werden, auch so dargestellt werden müssen in ihrer Breite und insbesondere Schüler nicht mit Meinungen überwältigt werden und Positionen. Und genau das ist etwas, was schleichend erodiert ist, jetzt schon bei der Bundeszentrale für politische Bildung in den vergangenen 25 Jahren unter Präsident Thomas Krüger, der auch von der SPD kam. Jetzt mit diesem profilierten Linken und seinen Äußerungen, die also überall Rassismus wittern, bei Friedrich Merz und in der CSU, bei der AfD sowieso, scheint es also unmöglich zu sein, dass hier eine Korrektur in Richtung Sachlichkeit, Pluralismus und politische Integration zustande kommt.
Jetzt wollte ich nur noch mal zum Verständnis fragen. Diese Personalentscheidung ist eine Entscheidung der SPD und da kann Alexandra Dobrindt, das Innenministerium, überhaupt nichts dran rütteln, weil man das so aufgeteilt hat? Oder ist da sehr wohl noch ein Einfluss drauf? Man lässt es aber irgendwie durchgehen, nur um den Koalitionsfrieden sozusagen nicht zu gefährden.
Also um es klar zu sagen, diese Entscheidung ist eine Entscheidung des Bundesinnenministers Dobrindt. Ja? Also der ernennt den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Das andere ist natürlich jetzt eine Sache der Aushandlung mit dem ja übrigens deutlich kleineren Koalitionspartner. Und insofern wäre natürlich etwas hier zu unternehmen und man könnte, wie damals beim Bundesverfassungsgericht, jemand, den man für nicht geeignet hält, natürlich ablehnen auch.
Lassen Sie uns auf die Personalie Sönke Rix bzw. auf seine Inhalte nochmal genau eingehen. Sie haben das schon angedeutet, dass es jetzt eine neue Ausrichtung geben wird. Was bedeutet das jetzt in der täglichen Arbeit des BPB? Beziehungsweise in was für einem Zeitraum denkt man da? Sie haben da ja auch eine gewisse Inneneinsicht, um gewisse Ziele der Bildung oder der Einflussnahme zu erreichen.
Also es ist keine Neuausrichtung, das ist gerade das Problem, denn die Bundeszentrale wurde in den letzten 25 Jahren eben schon wesentlich von ihrem Präsidenten Thomas Krüger geprägt in eine bestimmte Richtung, die man mit den Stichworten Identitätspolitik, Kampf gegen Rechts umreißen könnte. Kooperationspartner waren Stiftungen wie die Linksaußen, Amadeo-Antonio-Stiftung, der Faktenchecker Rezo, ne, also Faktenchecker in Anführungszeichen, wurde engagiert. Instagram-Angebot Say My Name stellte die deutsche Gesellschaft als rassistisch dar. Und es wurden linke bis linksaußen Autoren wie Annika Bruckschmidt, Ibrahim Xendi oder Andreas Spalt verlegt. Also insofern hatte die Bundeszentrale eine massive Schieflage schon in der Vergangenheit, ein Abschied vom Beutelsbacher Konsens. Und das ist auch allen Abgeordneten der Union, mit denen ich gesprochen habe, aufgefallen natürlich. Und die Antwort, die ich immer bekam, war, also man warte jetzt auf den Abgang von Krüger, ja, um eben diese Schieflage korrigieren zu können. Und jetzt sind die Voraussetzungen durch die Bundestagswahl die neue Regierung gegeben worden. Das Innenministerium ist wieder an die Union gefallen. Und man hat hier diese Chance eben nicht ergriffen jetzt.
Das ist interessant, weil Friedrich Merz hatte ja vor der Wahl gesagt, in ganz vielen Bereichen, links ist vorbei. Da passt ja dann diese Personalentscheidung und dieses Weiter-so in dieser ganzen Geschichte, wenn wir uns diese politische Bewertung mal erlauben, überhaupt nicht.
Nein, also der neue Chef, Sönke Rix, hat auf Twitter geschrieben vor 2 Jahren, Herr Merz schürt populistische, rassistische Ressentiments. Die CDU driftet immer weiter nach rechts. Das ist Originalton Rix. Und dieser Mann soll jetzt die politische Bildung führen in Deutschland mit einem Etat von 100 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist nicht eine Korrektur, sondern im Gegenteil, das ist eine Beschleunigung dieses linken Kulturkampfes.
Gibt es aber, abgesehen von diesen Ausrichtungen und dieser Schieflage, die Sie angesprochen haben, noch etwas Positives, was die BPB überhaupt noch leistet? Weil manche sagen ja, es ist eine unverzichtbare Stütze des demokratischen Gemeinwesens und so weiter und so fort. Und es ist ja auch eine Realität. Viele, viele Bücher, Standardwerke, sei es jetzt das Grundgesetz und so weiter, werden ja auch vom BPB sehr günstig herausgebracht und gerade Heranwachsenden oder Schülern von der 9. bis zur 12. Klasse zur Verfügung gestellt oder auch für ihre Studenten in den Hörsälen und so weiter. Also eine gewisse positive Funktion, erfüllt die das noch oder ist das alles so durchdrungen jetzt mittlerweile schon von diesem Zeitgeist, dass es schon gar nicht mehr möglich ist, von Neutralität zu sprechen oder von einem gewissen Nutzen?
Also ich bitte Sie, das Grundgesetz, an das kommt man kostenfrei im Netz. Dafür braucht man keine Behörde, die 100 Millionen Steuermittel verbraucht. Ja.
Touché.
Also das zu distribuieren. Und natürlich gibt es auch noch Angebote der BPB, die sozusagen im traditionellen Sinne nüchterne Information liefern. Aber das Ganze ist eben stark überlagert und gerahmt von dieser kulturkämpferischen, identitätspolitischen Linken Anti-Rechts. Und Anti-Rechts heißt eben ganz undifferenziert alles, was man dafür hält, Ausrichtung. Das ist eben das Problem. Und damit werden also die Angebote, die noch da sind oder die im eher klassischen Sinne betrieben werden oder angeboten werden, entsprechend gerahmt und umgeben.
Die AfD fordert in Sachsen-Anhalt sogar die Auflösung der Landeszentrale und will einen Ersatz schaffen durch eine Behörde für Heimat- und Brauchtumspflege. Hat man da tatsächlich auch Angst davor? Ist das auch ein Grund, warum man jetzt da nochmal so Richtung links in die Vollen geht, weil man diesen Angriff auf die politische Bildungslandschaft links einfach ernst nimmt?
Ja, aber ich meine, man provoziert damit ja gerade solche Anträge und stärkt damit eigentlich gerade auch solche Vorhaben. Es ist wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne? Also anstatt die Kritik aufzunehmen, die aus der Breite und Mitte der Gesellschaft kommt und daraus auch Konsequenzen zu ziehen und selbst pluralistischer zu werden, macht man genau das Gegenteil. Man verschärft den Linkskurs und den einseitigen Kurs und damit befeuert man natürlich solche radikalen Vorhaben wie die Abschaffung der ganzen Institutionen. Also man sägt wirklich selbst an dem Ast, auf dem man sitzt.
Es wäre ja ein Ersatz geschaffen worden. Ich weiß nicht, wie die das im Detail sich das vorstellen. Wissen Sie da genaueres?
Ja, ich meine, das wirkt noch ein bisschen unausgegoren. Also das Ganze ist ja eine Einrichtung, die BPB, ne, die von der Idee gut und sinnvoll ist auch, ja. Also sozusagen hier politische Bildung zu betreiben, Informationsangebote, die eben gerade nicht parteipolitisch geprägt sind, ne. Das ist ja gerade der Vorteil so einer Institution oder sollte er sein. Und diesen Vorteil gibt man eben aus den Händen jetzt.
Die BPB ist ja per Erlass geschaffen worden und kann dementsprechend auch relativ einfach wieder abgeschafft werden, oder? Also wie hoch sind denn da die Hürden?
Die sind nicht hoch. Also einen Erlass kann man zurücknehmen. Deswegen ist es so, bei den Landeszentralen, die es ja auch noch gibt in den Bundesländern, dass diese jetzt peu à peu, etwa in Nordrhein-Westfalen, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden sollen. Die Bundeszentrale ist tatsächlich durch einen Erlass geschaffen worden und wird deren Aufgabe wird auch in einem Erlass derzeit vom 24. Januar 2001 bestimmt. Und da steht eben drin in dem Erlass, dass die Aufgabe daran besteht, Maßnahmen der politischen Bildung zu treffen, die Verständnis für politische Sachverhalte fördern, das demokratische Bewusstsein festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit stärken. Das ist also ein etwas allgemeineres Aufgabenprofil, in dem aber schon auch deutlich wird, dass hier also nicht in eine Richtung politisiert werden soll.
Wir haben es am Anfang erwähnt, Sie waren über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat. Was können Sie vom Innenleben der BPB erzählen, beziehungsweise in was für eine Richtung hat die sich damals, als Sie noch dabei waren, schon entwickelt?
Die BPB erschien mir nicht als besonders kritikfähig. Ne? Also wenn man im Beirat, das habe ich öfters gemacht, dort Kritik geübt hat an einzelnen Formaten, dann wurde das eher so als eine Art Nestbeschmutzung aufgefasst und meine grundsätzliche Loyalität zu dieser Organisation in Frage gestellt. Und man hat eigentlich da nicht besonders responsiv reagiert. Es gab dann immer so den einen oder anderen Skandal, den auch Medien aufgegriffen haben. Also etwa als das Sommermärchen 2006 eben als Brutstätte des Nationalismus deklariert wurde. Dann wurde das mal zurückgezogen. Das geschah aber meistens auf Intervention eben des Bundesinnenministeriums, das ja auch die Dienstaufsicht hat und insofern hier fallweise tätig wurde, ne? Aber als besonders kritikfähig habe ich die Bundeszentrale eigentlich nicht erlebt.
Welche Folgen hat jetzt die Ernennung von Rix langfristig für die politische Bildungsarbeit des Bundes, aber natürlich auch im Ergebnis? Also Sie können jetzt keine Wahlprognose oder sowas abgeben, aber generell, was für einen Effekt hat das, wenn man so eine Behörde wie die BPB einfach so ausrichtet oder einfach so weiterlaufen lässt, wie es gerade passiert?
Naja, das Problem war ja auch beim Vorgänger, dass der einen Vertrag erhalten hat, der ihn also bis zu seiner Verrentung diesen Posten garantiert hat. Und das waren eben 25 Jahre. Nun weiß ich nicht, was für einen Vertrag genau Herr Rix erhält, aber ich fürchte fast, dass er Jahrgang 75, dass hier auch wieder eine längerfristige Weichenstellung vorgenommen wurde. Und das ist natürlich fatal, ne? Also es befördert die Polarisierung der Gesellschaft. Die Union legt sich ein Kuckucksei ins Nest und desavouiert ihre eigene Arbeit damit auch. Aber was ich jetzt als Staatsbürger noch schlimmer finde, ist eben, dass hier diese Institution massiv beschädigt wird als eine Institution, die eigentlich eine parteiübergreifende politische Bildung garantieren sollte.
Weil Sie gesagt haben, das wird wieder eine längerfristige Geschichte. Da sind wir wieder bei dem Versorgungsfall vom Anfang, den ich angesprochen hatte.
Ja, es ist aber wirklich schlimmer, ne? Also Versorgungsfall ist das eine, das gibt es ja öfters in der Politik. Und das ist ärgerlich, auch im Hinblick auf den Steuerzahler. Aber es geht hier wirklich auch um inhaltliche Weichenstellungen in einem Kulturkampf, der eben von links seit langem geführt wird.
Abschließend, was wäre aus Ihrer Sicht nötig, um auch das Vertrauen der Bürger in die Neutralität, aber auch in eine gute Qualität der politischen Bildung wieder zu sichern?
Diese ganze Behörde müsste eben so ausgerichtet werden, dass sie die ganze Breite des politischen Diskurses abbildet und auch moderiert, ja, und nicht sozusagen sich versteht als Vertreter einer Richtung oder einer Strömung der Gesellschaft, ja. Also das wäre zwingend notwendig, um zu integrieren und auch das Ansehen der Institution wiederherzustellen.
Sagt Peter Höres, Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und er war über 8 Jahre im wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Professor, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön und Gruß.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Eine Meldung aus der Finanzwelt sorgt derzeit für ordentlich Bewegung, denn die UBS, eine der weltweit bedeutendsten Banken, soll prüfen, ihren Hauptsitz aus der Schweiz in die USA zu verlegen. Laut einem Bericht der Financial Times gab es bereits Gespräche zwischen UBS-Präsident Colin Kelleher und dem US-Finanzminister. Hintergrund sind geplante, deutlich strengere Kapitalvorschriften in der Schweiz, die die Bank als überzogen einstuft. Aber wie realistisch ist ein solcher Schritt? Was steckt tatsächlich dahinter und welche Folgen hätte das für die Schweiz, für die UBS und vielleicht sogar für das globale Bankensystem? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperten Dr. René Zeier. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Herr Dr. Zeier, warum ist dieses Thema überhaupt so relevant? Was macht die Frage nach einem möglichen Umzug der UBS über reine Unternehmensstrategie hinaus so bedeutsam, wirtschaftlich, aber vielleicht sogar geopolitisch?
Ich sage dazu vielleicht zuerst mal nur zwei Zahlen. 1.000 Milliarden und 850 Milliarden. 1.000 Milliarden ist die Jahresbilanz der UBS und 850 Milliarden ist das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Damit ist die UBS größer als das Inlandprodukt der Schweiz und das ist weltweit einmalig. Deswegen hat die UBS eine gewisse Bedeutung für die Schweiz.
Danke für diese Klarstellung oder diese Präzisierung. Welche Rolle spielt denn die UBS im globalen Finanzsystem und warum würde ein Standortwechsel sehr große Wellen schlagen?
Naja, sie ist immer noch der größte Vermögensverwalter der Welt. Da ist halt die Swissness, in der Schweiz ist ihr Geld noch sicher, relativ ausschlaggebend. Auf der anderen Seite ist halt die UBS die klassische Universalbank bis jetzt. Also das heißt, sie hat eine Investmentsparte, sie hat eine Private Clients Sparte, sie macht IPOs, sie macht so ziemlich alles, was Banken weltweit so zu machen haben. Und deswegen gehört sie natürlich einerseits zu den ganz Großen, sitzt aber in einem vergleichsweise kleinen Land.
Und was genau wissen wir bislang über die Gespräche zwischen UBS-Präsident Kelleher und der US-Regierung? Also wie belastbar sind die Informationen, die da durchgesickert sind?
Also zum einen ist die Financial Times wirklich das seriöseste Finanzorgan der Welt. Und wenn die sowas kolportiert, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen. Und zweitens gehört Herr Kelleher wirklich zu den cleversten Bankern, die ich persönlich so kenne. Wenn man nur sich überlegt, wie er den Ankauf der Credit Suisse geschaukelt hat, wie er zuerst ganz überrascht tat, als man auf ihn zutrat, wollen Sie allenfalls unter Umständen die Credit Suisse kaufen, da tat er so, als wäre dieser Gedanke ihm noch nie gekommen. Dabei hatte er schon ein halbes Jahr vorher eine Taskforce eingerichtet, die genau diese Frage ventilierte. Und zweitens hat er dann während den Verhandlungen ganz klar gesagt, hört mal, es gibt da noch 16 Milliarden Wandelobligationen, also Schulden der Credit Suisse, und die übernehmen wir nicht. Die muss irgendjemand anders übernehmen, beziehungsweise die werden auf Null abgeschrieben. Und wenn das nicht stattfindet, dann gibt's kein Geschäft. Das ist wirklich eine clevere Politik.
Die UBS, die sagt ja gleichzeitig, man will auch weiterhin aus der Schweiz heraus arbeiten. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich. Wie interpretieren Sie denn diese Doppelbotschaft?
Ganz einfach, das muss man im Zusammenhang damit sehen, was für die Banker das Allerwichtigste ist, nämlich ihr Bonus. Das Schweizer Geschäft der UBS, Vermögensverwaltung und so weiter, ist relativ stabil, aber langweilig. Wo es richtig die Post abgeht, das ist beim Investmentbanking und das findet weltweit, vor allem in den USA und in England statt. Also ist die Bankführung daran interessiert, dass beide Tätigkeiten verklammert bleiben, während es für die Schweiz zum Beispiel viel sinnvoller wäre, wenn man die UBS Schweiz abspalten würde und das Investmentbanking, sozusagen den großen Rest der UBS, in eine eigene Firma umgießen würde. Das wiederum würde aber bedeuten, dass die jetzige Führungscrew entschieden weniger Bonus verdienen würde.
Was könnte die Manager dazu bewegen, über einen Umzug in die USA nachzudenken, über ihre Boni hinaus?
Ach, das ist eine ganz einfache Erpressungspolitik, um es ganz offen zu sagen, weil die Schweizer Regierung möchte ja das Eigenkapital der UBS etwas hinaufsetzen, was angesichts der Tatsache, wie groß die Bank ist und wenn die umfällt, dann gibt es wirklich einen Riesenkrater in der Schweiz. Und auf der anderen Seite möchte die UBS selber das Eigenkapital so wenig wie möglich heraufsetzen. Warum? Umso mehr Eigenkapital, umso weniger Bonus. So einfach ist das.
Welche Vorteile hätte denn ein Standort in den USA, zumindest für die UBS? Also wäre das ein Befreiungsschlag im Wettbewerb vielleicht sogar?
Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, die UBS, nachdem ja bisher wirklich alles gelungen ist, sie hat die Credit Suisse für ein Trinkgeld aufgekauft, sie hat sich 16 Milliarden Schulden entledigt und jetzt ist halt ihr Interesse zu sagen, wir möchten gerne beides, wir möchten alles. Wir möchten in der Schweiz bleiben, wir möchten eine Firma bleiben und wir möchten vor allem unser Eigenkapital nicht heraufsetzen müssen. Also drohen wir damit, wenn der Schweizer Bundesrat darauf bestehen sollte, was er bis jetzt tut, ob er das durchhält, ist eher die Frage, dann gehen wir weg. Und wenn er das nicht macht, dann bleiben wir da.
Welche Folgen hätte ein Umzug denn für die Schweiz? Also wirtschaftlich, politisch, aber auch symbolisch als das Bankenland schlechthin.
Ach, wissen Sie, das mit dem das Bankenland schlechthin, das hat sich ja in der Finanzkrise und dann später in der Steuerhinterziehungskrise schon ein bisschen relativiert. Also von daher wäre es sicher ein symbolischer Verlust. Natürlich wäre es auch mit gewissen Steuerverlusten verbunden, wobei man auch da sehen muss, die UBS hat ja unglaubliche Defizite, also Verluste gemacht. Die hat immer noch sogenannte Verlustvorträge. Das heißt, sie kann immer noch bis heute vergangene Verluste mit aktuellen Gewinnen gutschreiben. Also die steuerliche Veränderung wäre überschaubar.
Wie reagiert denn die Branche? Also wie würde die internationale Finanzwelt reagieren, gerade eben mit Blick auf Regulierung, Marktaufteilung und was ja in der Finanzbranche auch immer wieder wichtig ist, ist ja auch Vertrauen in die Schweiz als Finanzstandort.
Das ist wichtig, aber wissen Sie, Vertrauen ist für den Banker ein sogenanntes Asset, ein Soft Factor, also etwas, worüber man gerne redet, was man gerne einfordert, was man gerne voraussetzt. Aber in Wirklichkeit ist die banale Tatsache schlichtweg so. Wenn der Bonus dieses Jahr 10% weniger ist als letztes Jahr, dann ist das für den Banker ein ziemlich blödes Jahr. Alles andere, das muss man ganz klar sehen, ist ihm völlig egal.
Welche Signale wären denn entscheidend dafür, ob die UBS jetzt bleibt oder ob sie geht? Also zum Beispiel, was für eine Entscheidung müsste das Parlament in der Schweiz treffen oder welche Aussagen würde einen dann milde stimmen oder welche Entwicklungen vielleicht sogar am Aktienmarkt wären dafür nötig?
Also im Moment ist die Ansage ganz klar, die Schweizer Regierung, also die Schweizer Finanzministerin, fordert von der UBS eine Kapitalerhöhung von Größenordnung 25 Milliarden Schweizer Franken, was bei einer Jahresbilanz von über 1000 Milliarden bei Bankern unter Pipifax laufen würde. Die UBS auf der anderen Seite sagt, diese 25 Milliarden, das ist viel zu viel, das bindet zu viel Kapital, das macht uns nicht konkurrenzfähig, das geht nicht. Und daran entwickelt sich im Moment so eine Art Fingerhakeln oder eine Art Zweikampf zwischen Schweizer Bundesrat und UBS-Leitung, wer am Schluss sich durchsetzen wird. Und aufgrund der bisherigen Erfolgsbilanz von Herrn Kelleher, wenn man mich um eine Prognose fragt, würde ich sagen, Kelleher wird auch diesen Kampf gewinnen.
Inwieweit beeinflusst denn diese ganze Geschichte jetzt auch die Schweizer Innenpolitik? Also wie wird man sich diesbezüglich verhalten? Das ist ja für egal, wer gerade politisch am Ruder ist, für niemanden eine gute Nachricht. Also wird man da auch irgendwie zusammenrücken, an einem Strang ziehen? Das ist ja letztendlich schon so ein bisschen die Erpressbarkeit eines ganzen Staates durch eine Bank.
Ja, so schaut's aus. Aber nochmal, ich meine, 1000 Milliarden, 850 Milliarden, wer ist hier der Stärkere und Größere? Das ist leider klar. Und das Zusammenrücken, da muss man wieder die Schweiz verstehen. Die Schweiz ist ja zusammengerückt. Im Schweizer Bundesrat sind sämtliche großen Parteien der Schweiz vertreten. Der Bundesrat tritt gegen außen immer als Kollektivbehörde auf. Das heißt also, hier reden eigentlich alle Parteien mit einer Zunge.
Was bedeutet jetzt diese Debatte langfristig für Schweizer Banken allgemein, aber auch für das Verhältnis zwischen Staat und Finanzsektor?
Nun ja, also da sind gerade neue Zahlen herausgekommen. Der Finanzsektor in der Schweiz tut ja immer so, als wäre er also das Allerwichtigste seit Erfindung von Wilhelm Tell. Das ist natürlich völlig falsch. Der Finanzsektor, wenn man die Versicherungen noch abzählt, hat am Bruttosozialprodukt der Schweiz einen Anteil von 4%. Das ist wirklich vernachlässigbar wenig. Der Finanzsektor tut nur so, als wäre er unglaublich wichtig. In Wirklichkeit ist er völlig vernachlässigbar. Die Schweiz könnte auf ihren Finanzsektor problemlos verzichten.
Die mögliche Verlegung des UBS-Hauptsitzes bleibt ein sensibles Thema, das die Finanzwelt sicher noch eine Weile beschäftigen wird. Vielen Dank, Herr Dr. Zeier, für diesen Überblick. Ganz liebe Grüße.
Grüezi aus der Schweiz.
Liebe Hörer, als der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei der Süddeutschen Zeitung auf dem Wirtschaftsgipfel war, hat er sinngemäß gesagt, es ist schon etwas Besonderes, wenn er hier bei der SZ mehr Applaus bekommt als bei der Jungen Union. Von dieser hatte sich Merz auch ein bisschen was anhören müssen, als er in Rust auf dem Deutschlandtag war. Dort ist man nämlich unzufrieden bis entsetzt über die Rentenpläne der Regierung. Mehr über die jungen Rentenrebellen hören Sie jetzt im Kommentar des Tages von Norbert Bolz.
Beim jetzt so heftig umstrittenen Rentenpaket von Friedrich Merz und Lars Klingbeil handelt es sich um das größte und wichtigste Gesetzesvorhaben der Regierung. Seine enorme Sprengkraft bekommt es dadurch, dass es einen Generationenkonflikt zum Ausdruck bringt, und zwar da, wo es besonders wehtut, beim Geld. Immer weniger Junge sollen immer mehr Alten den Lebensabend finanzieren. Das Problem können wir uns an dem doppelten März deutlich machen, den zumindest die CDU-Wähler in diesem Jahr kennengelernt haben, nämlich den März vor der Wahl und den März nach der Wahl. Vor der Wahl gab es die großen Versprechungen eines radikalen Politikwechsels und nach der Wahl eine atemberaubend schnelle Sozialdemokratisierung des Kanzlers. Die Rentenrebellen der sogenannten jungen Gruppe repräsentieren den März vor der Wahl. Diese jungen Bundestagsabgeordneten der CDU wollen dem Rentenpaket in der jetzigen Form nicht zustimmen, sondern die Beratungen der Rentenkommission abwarten. Und hier geht es um eine hochkomplexe Aufgabe. Das bisherige Schneeballsystem lässt sich nämlich nicht mehr fortschreiben. Wir brauchen eine völlige Neustrukturierung des Rentensystems. Davon will unsere Regierung aber nichts wissen. Sie hat die Augen starr auf die nächsten Wahlen gerichtet und betreibt weiter Klientelpolitik. Das gilt für CDU, CSU und SPD in gleicher Weise. Ob es sich nun um die Mütterrente, die Aktivrente oder die sogenannte Haltelinie handelt, die sicherstellen soll, dass das Rentenniveau bis Mitte 2031 nicht unter 48% fällt, die Frage der Finanzierbarkeit wird einfach ignoriert. Die Renten sind sicher, lautete einmal die Parole von Norbert Blüm. Heute klingt sie nur noch wie Hohn. Um das Problem zu überspielen, versucht man eine Politik der vollendeten Tatsachen. Am deutlichsten wurde das durch das Basta des Finanzministers. Das Gesetz müsse genau so kommen, wie vom Kabinett beschlossen. Die meisten Wähler haben sich wohl schon daran gewöhnt, dass Gesetze quasi am Parlament vorbei beschlossen werden. Damit ähnelt das Kabinett aber immer mehr dem Zentralkomitee der DDR. Erst kommt das Gesetz, dann eine parlamentarische Pseudodebatte über seinen Sinn. Stellen wir uns jetzt die Frage, was wird kommen? Ich sehe im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Denkbar ist natürlich ein schlichtes Einknicken der Rentnerrebellen. Und das wäre durchaus CDU-typisch. Merz hat ihnen ja einen übrigens völlig unverbindlichen Entschließungsantrag angeboten, der offenhalten soll, dass das Rentensystem später noch einmal mit der SPD verhandelt werden soll. Ironischerweise ist das eine Idee der SPD selbst, die von der Union erst abgelehnt wurde und jetzt vom sozialdemokratisierten Merz wieder aus der Schublade geholt worden ist. Es wird spannend sein zu beobachten, ob auch bei den jüngeren Bundestagsabgeordneten der Union, die ja noch gestalten wollen, die Parteiraison stärker ist als die politische Vernunft. Möglich ist aber auch, dass Friedrich Merz das im Wesentlichen von der SPD geschnürte Rentenpaket gegen die Rentenrebellen aus der eigenen Partei durchzieht. Und zwar mit den Stimmen der Linken, die die Möglichkeit ihrer Zustimmung schon signalisiert haben. Das würde die ohnehin schon deutliche Spaltung der CDU in einen pragmatisch-konservativen und einen rot-grünen Block noch dramatisch vertiefen. Bleibt als dritte Möglichkeit eine Minderheitsregierung, natürlich ohne Merz. Eine Unionsregierung wäre dann auf wechselnde Mehrheiten angewiesen. Und da die programmatischen Übereinstimmungen zwischen Union und AfD sehr viel größer sind als die gebetsmühlenartige Dämonisierung der Schwefelpartei glauben machen möchte, würde das bedeuten, dass die Brandmauer fällt. Das wäre wohl die vernünftigste, aber auch die unwahrscheinlichste Möglichkeit, denn zu viele Spitzenvertreter der Union haben ihre politische Identität mit der Brandmauer verknüpft.
Das war der Kommentar des Tages von Norbert Bolz. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Donnerstag, den 20. November 2025. Ich habe noch einen Programmtipp für Sie, nämlich die Schweizer Stunde. Dort spricht Markus Ritter, der Präsident des Schweizer Bauernverbandes, über die möglichen Auswirkungen der EU-Rahmenverträge auf die Schweizer Landwirtschaft. Die Schweizer Stunde läuft heute um 10.05 Uhr, 16.05 Uhr und 22.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.